Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und das ist der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Mit diesem Podcast bringen wir Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und Wirken etwas bewirken. In der ersten Podcast-Staffel geht es um das Thema Spaltung von Gesellschaft. Heute bei mir zu Gast der Ökonom und Theologe Professor Niels Goldschmidt. Aktuell ist er Professor für kontextuale Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen und Vorsitzender des dortigen Zentrums für ökonomische Bildung. 1995 hat er sein Diplom in Theologie erworben, 97 das in Volkswirtschaftslehre und in diesem Fach hat er sich später auch habilitiert. Neben vielen anderen Ehrungen und Mitgliedschaften ist er Vorsitzender Vorstand der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Mitglied des Beirats im Roman-Herzog-Institut und wurde in die Arbeitsgruppe für soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz berufen.
Wir haben die großen Herausforderungen, aber ich glaube, die großen Herausforderungen brauchen eben den Blick auf das Kleine, auf das Miteinander, das Zusammenleben und auf das Zusammenhalten. Wenn wir nicht miteinander reden, wenn wir nicht miteinander im Austausch sind, wenn wir uns nicht begegnen, wo soll ich denn dann lernen, was es noch an anderen Perspektiven gibt? Wie soll ich denn dann lernen, dass es vielleicht durchaus richtig sein kann, eine andere Sichtweise zu haben? Es gibt nicht den Erfolg oder den erfolgreichen Menschen, sondern ich glaube, den Erfolg, den bereitet man sich selber und man ist dann erfolgreich, wenn man das Gefühl hat, das war ein Erfolg, mein Leben.
Hallo, Herr Goldschmidt.
Hallo, ich freue mich.
Herr Goldschmidt, Ökonom und Theologe, glauben Sie an das Schicksal?
Schwierige Frage, spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich so sehr an das Schicksal glaube. Ich glaube eher daran, dass ich tatsächlich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Natürlich gibt es etwas wie schicksalhafte Wendungen im Leben, aber für mich selbst bin ich davon überzeugt, dass es wichtiger ist, zu überlegen, wo ich denn hin will, wo ich denn hin möchte. Also da halte ich es eher mit Goethe, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und ich glaube wirklich, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, anstreben sollten und versuchen sollten, die Dinge zu erreichen, die wir erreichen wollen. Also nicht so sehr das Schicksal, das über uns kommt, sondern eher, dass wir ja unser Schicksal gestalten können, dass wir unser Schicksal in die Hand nehmen können. Und ich glaube, das ist auch, ja, versuche ich auch als lebensnaturell zu haben, dass ich eben nicht hadere, sondern denke, dass man Dinge vielleicht verändern und bewegen kann.
Aktuell haben Sie ein Buch geschrieben, veröffentlicht mit dem Namen Kippmomente. Worum geht es darin?
Na, es geht darum, dass wir verstehen, dass Dinge und die Geschichte vielleicht nicht nur linear abläuft, sondern dass bestimmte Ereignisse auftreten können, die die Welt grundlegend verändern. Das ist auch die Idee von einem Kippmoment, dass etwas auftritt plötzlich, oft unerwartet und dann die Situation vielleicht auch so verändert, dass eben die Dinge nicht wieder zurück ins Gleichgewicht gebracht werden können. Was wir gerade derzeit ja auch erleben mit dem abscheulichen Angriff auf die Ukraine, ist genauso ein Kippmoment, dass etwas passiert, was tatsächlich die Welt verändern wird, die Weltordnung verändern wird. Es wird nicht wieder so sein, wie es vorher war. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Gedanke der Kippmomente uns hilft, Dinge anders zu sehen, anders zu analysieren, dass wir eben merken, dass wir im Blick haben müssen, dass wir eben gerade nicht diese Kippmomente erleben. Also Kippmoment hört sich dramatisch an, Kippmomente sind dramatisch, aber in einem Buch geht es uns eher darum zu sagen, wir können etwas tun, wir können etwas verändern, wir müssen das Umfeld uns anschauen, wir müssen uns den Kontext anschauen, um vielleicht zu verhindern, dass solche Kippmomente passieren, dass wir also politisch klug agieren, dass wir mit Blick auf sozialen Zusammenhalt, mit Blick auf soziale Kohäsion miteinander im Gespräch bleiben, dass wir versuchen, diese Kippmomente zu vermeiden. Also anders als bei ökologischen Systemen, woher dieser Begriff der Kippmomente ja eigentlich kommt, also dass ein Ökosystem kippt, glaube ich, haben wir häufig die Möglichkeit, Dinge in sozialen Bezügen zu verhindern, dass diese Kippmomente auftreten. Ja, idealerweise schaffen wir das auch in Bezug auf die ökologische Situation. Das ist ja auch eine der Herausforderungen unserer Zeit. Aber ich glaube eben auch, dass wir in sozialen Bezügen viel häufiger in diesen Kippmomenten denken sollten und nicht so sehr linear glauben, dass alles ein ruhiger Fluss ist, sondern wir müssen darauf gefasst sein. Und das erleben wir ja. Wir haben, wie gesagt, wir erleben das jetzt gerade mit diesem schrecklichen Krieg. Wir haben es mit der Pandemie erlebt, dass Dinge sich plötzlich und unerwartet verändern können und wir überlegen müssen, wie wir damit umgehen oder wie wir vielleicht auch im Vorfeld Dinge so verändern, dass dieser Kippmoment nicht so dramatisch beziehungsweise vielleicht gar nicht stattfindet.
Mhm. Politik ist ja Lösungen finden für gesellschaftliche Themen und Fragestellungen, vor allen Dingen für Notwendigkeiten. Im Moment erscheinen manche Dinge der Menschheit unlösbar und schon weit über diesen Kippmoment heraus. Wie können wir uns denn befähigen, Vertrauen zu entwickeln, Kippmomente zu erkennen und sie zu gestalten und nicht als schicksalhaft anzuerkennen?
Ich glaube, ein wichtiger Begriff ist tatsächlich Vertrauen, dass wir Menschen befähigen, tatsächlich dieses Vertrauen auch zu haben, das Gefühl zu haben, wir können etwas bewegen, wir haben die Möglichkeit, Dinge zu gestalten und wir haben auch die Möglichkeit, Dinge gemeinsam zu gestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das sind oft sehr banale Dinge, aber ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht vielleicht auch ein wenig verlernt, tatsächlich zu erkennen, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Sehr häufig ist eben von der Bubble, auch gerade durch die Digitalisierung, durch soziale Medien die Rede. Und ich glaube, das ist tatsächlich eins unserer Probleme, dass wir uns viel zu selten gemeinsam begegnen, dass wir viel zu wenig miteinander im Gespräch sind. Wenn ich merke, dass ein anderer eigentlich ein ganz dufter Typ ist, aber eine andere Meinung hat, dann bin ich viel eher bereit, auch das zu akzeptieren, auch bereit, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Wenn ich im Sportverein sehe, der hat zwar ein bisschen komische Ansichten, aber eigentlich ist der super und der ist immer für eine Bude gut, dass er tatsächlich eben dann das Tor macht. Das ist gut zu wissen und ich glaube, wir brauchen viel mehr solche Begegnungen, also wirklich reale Begegnungen, dass wir Menschen treffen, die andere Meinung haben, aber wir auch lernen, dass das okay ist, eine andere Meinung zu haben. Und ich glaube, diese Befähigung zum Kompromiss, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass wir eben Vertrauen haben, dass wir wissen, wir können zu einer Lösung kommen, obwohl der andere eine andere Meinung hat. Wir sind viel zu sehr gefangen in dieser Vorstellung, dass entweder haben wir einen Konsens oder wir haben Konfrontation. Und ich glaube, dazwischen liegt der Kompromiss und das ist ganz zentral für mich, dass wir diese Kompromissfähigkeit lernen, dass wir diese Kompromissfähigkeit immer auch wieder weiter vermitteln und dass wir eben soziale Lernorte haben. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns treffen, dass wir zueinander finden, dass wir uns eben im Sportverein sehen, im Gesangsverein sehen, in der Kirchengemeinde, wo auch immer, beim Urban Gardening oder was es sonst an Möglichkeiten gibt. Aber dieses Zusammensein, diesen Austausch zu haben, der ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Dieser Austausch ist nach 2 Jahren Pandemie und aktuell immer noch anhaltend hohen Infektionszahlen herausgefordert. Sehen Sie eine Gefahr für Gesellschaft ohne soziale Austauschmöglichkeit in der persönlichen Begegnung?
Absolut. Also wenn wir sehen, auch wie die Pandemie unsere Gesellschaft verändert hat und wie Menschen auch anders auf Gesellschaft und auch auf ihr Umfeld schauen, da sehen wir sind wirklich herausgefordert. Ganz viele sind eben mittlerweile davon überzeugt, dass eben der Unterschied zwischen geimpft und nicht geimpft ein Spaltkeil sein kann für die Gesellschaft. Menschen haben immer weniger das Bedürfnis, sich auch in der Familie politisch zu äußern, also dass man viel vorsichtiger, viel zurückhaltender wird. Wir sehen es ja in einer Dramatik in den USA mittlerweile, wie sehr auch Familien gespalten sind. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, wenn wir nicht mehr diese Orte haben, wo wir ungeschützt auch wir sein können, mit all unseren Fehlern, mit all unseren schrägen Ansichten möglicherweise, aber die akzeptiert sind und die sich aber auch dadurch möglicherweise verändern, dass wir im Austausch sind. Wenn wir nicht miteinander reden, wenn wir nicht miteinander im Austausch sind, wenn wir uns nicht begegnen, wo soll ich denn dann lernen, was es noch an anderen Perspektiven gibt? Wie soll ich denn dann lernen, dass es vielleicht durchaus richtig sein kann, eine andere Sichtweise zu haben? wo es ganz dramatisch ist, wo wir es erleben werden, ist eben auch in den Schulen, wo eben so lange Kinder nicht die Möglichkeit hatten, mit ihrer Peer Group zusammen zu sein, ne? Und zu sehen, wie die anderen so drauf sind und dass sie ja, so sind, wie sie sind und trotzdem liebenswert sind. Und trotzdem, ne, der Nachbarjunge kann zwar irgendwie schräge Klamotten tragen, aber es ist einfach super, wenn er da ist, wenn ich mit dem nachmittags Fußball spielen kann. Ne? Und wenn ich ihn in der Schule auch wieder treffe und wenn ich auch Mist machen kann in der Schule. Ich glaube, das gehört dazu. Und diese Lebendigkeit des Austauschs, die ist manchmal viel wichtiger für unser Zusammenleben und auch für gute politische Prozesse, als wir uns das möglicherweise vorstellen.
Wo begegnen Sie Menschen, wenn man ihnen nicht in der Uni begegnet?
Was ich sehr gerne mache, ist Doppelkopf spielen. Das ist eine Möglichkeit, mich zu begegnen. Also wenn man mich zur Doppelkopfrunde einlädt, bin ich auf jeden Fall sofort dabei. Eine andere Möglichkeit ist, dass man mich im Wald trifft, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Das ist eine Möglichkeit, mich zu treffen. Und wo man mich auch gut treffen kann, ist abends mal sicherlich auf einem Glas Bier in der Kneipe. Auch da kann man mich treffen. Und ich finde gerade auch Kneipen, ne, sind schöne Orte, wo man Leute kennenlernen kann, wo man im Gespräch miteinander sein kann, wo man im Austausch ist. Also das sind so Dinge, ja, die mir Spaß machen, auch wirklich ein gewisses Maß an Geselligkeit einerseits, aber eben auch so die Ruhe im Wald. Das sind so Dinge, ja, die ich schön finde und die ich genießen kann und wo ich aber auch froh bin, wenn ich dann anderen begegne oder wo man mit anderen auch ins Gespräch kommen kann.
Jetzt haben Sie einen längeren Forschungsaufenthalt in Amerika hinter sich. Sie waren in Chicago lange Zeit, auch zu Pandemiezeiten. Kein Wald, wenig Kneipen wahrscheinlich. Wie war das, dieses Land, das Sie auch schon vorher in Ihrer Universitätskarriere kennengelernt haben, von unter pandemischen Seiten zu erleben? Unterschiede mit den Professoren, mit den Studenten? Ist dieses Thema Spaltung der Gesellschaft, was Sie vorhin angesprochen haben, auch Thema dort in der Universität gewesen?
Ja, ich habe ja nur den Anfang der Pandemie dort mitbekommen, aber auch das war schon sozusagen ein dramatischer Einschnitt. Ich meine, Chicago ist einfach eine großartige Stadt. Ich liebe diese Stadt und es ist einfach fantastisch, den Lake Michigan vor der Haustür zu haben, dann diese pulsierende Stadt, diese grandiose Architektur, diese fantastische Jazzszene. Also das ist einfach eine so schöne, eine so liebenswerte und lebenswerte Stadt. Also das war einfach wunderschön, das zunächst einmal erleben zu dürfen, auch über diesen längeren Zeitraum und dann aber auch zu sehen, wie schnell das zum Stillstand kommt, wie dein Leben dann abrupt endet, wo plötzlich die Universität leer ist, wo plötzlich die Jazzclubs zu sind, wo genau das, wofür ich eigentlich auch hingegangen bin, nämlich eben den Austausch, die Lebendigkeit, wie das dann eben abrupt zu Ende war. Und was ich dann eben auch von den Kollegen, auch als ich wieder zurück war in Deutschland, auch gesehen habe, auch an Bildern, auch an den Unruhen, die zum Teil ja auch in Chicago stattgefunden haben, das war schon dramatisch, das zu sehen und was das für einen Einschnitt auch dort gemacht hat. Und natürlich die Frage der Spaltung der Gesellschaft in den USA ist natürlich eine ganz, ganz große und auch eine ganz zentrale, auch natürlich in den Universitäten, unter den Kollegen, wie man eben diese Spaltung überwinden kann. Und das ist ja aber auch eins meiner Themen dort, wo ich auch einfach mit vielen ins Gespräch gekommen bin. Und Sie wissen, die soziale Marktwirtschaft ist mir ein Herzensanliegen und das ist ja so der Gedanke eben auch, dass es da um den Ausgleich geht, auch von verschiedenen Interessen. Und das war durchaus spannend zu erleben, dass die Kollegen zumindest in den USA auch sehr offen waren, also neue Dinge zu hören, weil man eben sieht, so kann es in den USA nicht weitergehen. Diese Spaltung, dieser Riss, der durch die Gesellschaft geht, ist so tief mittlerweile, dass eben ja man gar nicht weiß, wie man eben noch zueinander finden kann. Und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, wenn wir dieses Maß an sozialer Kohäsion nicht haben, ein hohes Maß an sozialer Kohäsion, einen hohen Zusammenhalt haben, ist das sehr problematisch für die Gesellschaft auf mittlere Frist und da spricht dann der Ökonom auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen soziale Kohäsion für wirtschaftliche Entwicklung und wir brauchen wirtschaftliche Entwicklung für soziale Kohäsion.
Haben die Amerikaner den aufmerksamen Blick auf den Kippmoment dann schon verpasst?
Manchmal müsste man es fast befürchten und man hat die Hoffnung, natürlich, die bleibt, dass es Möglichkeiten gibt, dort wieder zueinander zu finden. Aber ich glaube, die USA hat tatsächlich schon einen Kippmoment erlebt. Vielleicht nicht einen Kippmoment, der irreversibel ist, der unumkehrbar ist, aber ein Kippmoment, der sich langsam angekündigt hat, wo man im Umfeld gesehen hat, da verändert sich was und über Jahre, über Jahrzehnte und wo mittlerweile wirklich eine so massive Spaltung da ist, dass es schwierig werden wird, diese Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Ich bin kein USA-Experte, aber das ist meine Wahrnehmung, dass es wirklich, glaube ich, schwierig wird und dass es zum Teil unversöhnlich ist und zum Teil sogar ja die Nahtstellen durch die Familien gehen. Und das zusammenzubringen, glaube ich, das wird die wesentliche innenpolitische und gesellschaftliche Aufgabe der USA in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten sein.
Wenn ich an Chicago denke, ist meine erste Assoziation immer Emergency Room, womit ich groß geworden bin, die schönen Staffeln. Jetzt aber nochmal im Ernst, wenn wir nach Deutschland gucken, wo ist da denn der Emergency Room-Kippmoment? Wo sollten wir unsere Aufmerksamkeit als erstes hinrichten?
Ich finde es schwierig, da eine Priorisierung anzusetzen, zu sagen, das müssen wir jetzt mal als erstes lösen, sondern ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir wachsam sind, dass wir einen Blick darauf haben, was in unserer Gesellschaft tatsächlich passiert. Natürlich haben wir in Deutschland wie überall auf der Welt die großen Herausforderungen, was die ökologische Krise angeht, was Fragen der Digitalisierung angeht, was die Frage des Umgangs mit dem demografischen Wandel angeht. Natürlich sind das auch die drängenden Fragen. Wenn wir die ökologische Krise nicht in den Griff bekommen, dann haben wir nicht nur ein Problem, sondern dann haben wir tatsächlich ja das eine apokalyptische Zustände möglicherweise. Natürlich sind das die Dinge, die wir auch politisch einfach angehen müssen. Da steht Deutschland nicht groß anders da als andere Industrienationen. Aber ich glaube, wo wir in Deutschland wirklich ein Augenmerk drauf haben sollten, und das knüpft eben an die USA, dass es eben nicht dazu kommt, dass wir diese massiven Spaltungen haben, wie wir die in den USA erleben können, sondern dass wir tatsächlich behutsam vorgehen, dass wir versuchen, eben in Umfeldern, die wir haben, diese auch zu pflegen, dass wir bestimmte Dinge wie eben soziale Orte stark machen. Deutschland ist ein tolles Land auch deswegen, weil es eben so ja unterschiedliche Besiedlungen hat. Es gibt viele kleine Orte mit vielen kleinen Dorfgemeinschaften, dass wir da versuchen, wie können wir das unterstützen, dass solche Orte lebendig bleiben, dass Sportvereine lebendig bleiben, dass eben bestimmte Eigenarten und auch Charakterzüge von Landstrichen, von Menschen, die dort leben, dass das eben wirklich gepflegt und gehegt wird. Ich glaube, das ist das, was mir wirklich wichtig ist, dass wir lernen müssen, auf das Kleine zu schauen. Und das fällt einem Ökonomen besonders schwer, weil Ökonomen möchten gerne immer Weltökonomen sein und erklären, wie alles funktioniert. Und ich glaube, gerade Ökonomen müssen wieder lernen, auf die kleinen Dinge auch zu schauen. Was müssen wir in den Kommunen tun, damit Kommunen funktionieren? Und eine Kommune in der Uckermark ist eine andere Kommune als eine im Saarland oder im Ruhrgebiet. Wir müssen darauf achten, was sind die Umfelder, was sind die Kontexte tatsächlich und wie können wir dahin kommen, dass das lebendig bleibt, dass Menschen dort im Austausch bleiben. Also natürlich, wie gesagt, wir haben die großen Herausforderungen, aber ich glaube, die großen Herausforderungen brauchen eben den Blick auf das Kleine, auf das Miteinander, auf das Zusammenleben und auf das Zusammenhalten.
Haben Sie Impulse aus Ihrem Theologiestudium, dass Sie sagen, genau diese kleinen gesellschaftlichen Einheiten, dieses Miteinander, auch dieses aufeinander Acht geben in Gemeinschaften, inspiriert Sie dort etwas aus der Theologie heraus?
Vielleicht, das mag sein, vielleicht auch eben die Erfahrung, die ich selber in meiner Jugend machen durfte, eben in einer lebendigen Kirchengemeinde auch aufgewachsen, sozialisiert worden zu sein. Vielleicht hat das den Blick darauf ein wenig geschärft, vielleicht hat es den Blick auch ein wenig darauf geschärft, dass eben das Miteinander natürlich ein ganz wesentlicher Punkt ist und dass wir aufeinander Acht geben. Aber ganz ehrlich, das Theologiestudium hat mich tatsächlich vor allen Dingen wissenschaftlich interessiert. Ich habe zwar sozusagen eine kirchliche Sozialisation in meiner Jugend gemacht, aber studiert habe ich es, weil ich tatsächlich eben die Theologie als Wissenschaft kennenlernen wollte. Vielleicht gibt es mir eine gewisse Musikalität für solche Fragestellungen, die wir gerade eben adressiert haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich Theologe bin, habe ich die Befähigung, solche Dinge zu sehen, sondern ich glaube, dass es einfach darum geht, ja, darauf hinzuhören, auch auf einen selbst zu hören, was wichtig ist. Und ich glaube, dann kommt man schon darauf, dass diese Umfelder, diese Kontexte wichtig sind.
Also eher Pfadfinder und Zeltlager als Ministrant?
Beides, aber wobei, doch tatsächlich muss ich sogar widersprechen, eher Ministrant als Pfadfinder und Zeltlager. Mir haben damals wirklich auch diese Riten Spaß gemacht. Ich sehe das heute zum Teil wirklich auch anders und auch ist mein Verhältnis zur Kirche sicherlich ein anderes, als das es in meiner Jugend war. Aber diese Riten, dieses Zelebrieren, dieses Förmliche und gleichzeitig Feierliche, das hat mir als Jugendlicher schon sehr imponiert. Also diese liturgischen Formen, das fand ich einfach spannend und das hat mir ja Freude gemacht, mich da hineinzugeben. Wie gesagt, heute würde ich das anders bewerten und heute leben wir auch, was sozusagen das Ansehen und das Ansehen der Kirche angeht, in einer ganz anderen Zeit. Aber in meiner Jugend war das sicherlich eins der prägenden Elemente tatsächlich auch.
Riten sind ja ein Ankerelement oft auch, wenn alles groß und unlösbar scheint. Jetzt haben wir wirklich viel über diese großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, auch gesprochen. Welche Riten helfen Ihnen im Alltag, auch eine gewisse Ruhe zu entfalten und sich im Blick wieder zu fokussieren, wenn man manchmal droht, den Fokus zu verlieren?
Auch eine spannende Frage und ich habe gar nicht so richtig eine Antwort darauf, weil ich für mich selber, glaube ich, brauche ich gar nicht so sehr diese Riten. Also mir macht es Spaß, aktiv zu sein und Dinge zu tun und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt X oder Y. Ne? Natürlich, wie gesagt, ein Waldspaziergang mit dem Hund ist erholsam. Ne? Am Wochenende mal ausschlafen ist erholsam. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das eine morgens machen, dass ich eine Yoga-Übung mache oder ich muss abends das eine oder andere machen. Das würde ich so nicht sagen, sondern ich glaube, meine Erholung ist es tatsächlich, miteinander friedvoll umzugehen und sicherlich, wie für viele andere auch, sind Kinder auch Fixpunkte, mit denen man auch bestimmte Riten hat und die einfach schön sind und die das Herz öffnen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht ein Fixpunkt oder ein Ritus, wenn man es Ritus nennen kann, ist sicherlich für mich das Kochen. Also das ist mir ein ganz wichtiges Element in meinem Leben, wo ich auch wirklich versuche, relativ häufig zu kochen und einfach mir da die Zeit zu nehmen, Dinge in Ruhe vorzubereiten. Das fängt schon an beim Einkaufen. Ich liebe es tatsächlich auch, Lebensmittel einkaufen zu gehen, was möglicherweise daran hängt, dass meine Eltern ein Lebensmittelgeschäft hatten. Und ich liebe es, einzukaufen zu gehen und dann zu kochen und dabei gute Musik zu hören, das finde ich schon grandios und dann eben mit Familie oder mit Freunden einfach abends dann zusammenzusitzen, das ist schon vielleicht ein Ritus, der wirklich dann auch für mich Erholung bedeutet.
Jetzt geht die Folge online und das Wochenende steht vor der Tür. Was kochen wir? Empfehlen Sie uns was?
Auch da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ich versuche auch gerne immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Natürlich gibt es immer die Klassiker, die ich auch tatsächlich liebe, von Gulasch über Roulade. Aber ich koche auch total gerne mal indisch, also ein gutes Dal. Im Sommer gehört natürlich Grillen auch auf jeden Fall dazu. Was ich neu gelernt habe, und dafür bin ich meiner Tochter dankbar, die ist Vegetarierin jetzt schon seit einiger Zeit. Was bedeutet, dass ich wirklich lernen muss, vernünftig vegetarisch auch zu kochen. Und ich habe gelernt, wie man fantastische vegetarische Burger machen kann, dass man eine Carbonara auch aus Lauch machen kann. Also ich finde das schon spannend, da auch nochmal für mich ein neues Feld zu entdecken. Es ist traurig, dass ich dafür 50 werden muss, dass ich anfange, vernünftig vegetarisch zu kochen. Aber immerhin, ich entdecke es jetzt gerade und das macht total Spaß, da immer wieder auch neue Dinge auszuprobieren.
Wenn Sie mit Ihrer Tochter kochen, welche drei Hits kommen dann auf die Playlist? Wo singen Sie gemeinsam in der Küche?
Leider hilft meine Tochter nicht so, wie sie sollte. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich koche meistens für mich, aber wir singen tatsächlich sehr gerne. Und ich lerne von meiner Tochter vor allen Dingen die neue Musik und moderne Musik kennen. Und das ist immer schön, mit ihr dann einfach auch neue Dinge zu entdecken. Ich selber bin natürlich eingefleischter Queen-Fan, wie sich das gehört. Und das war auch für meine Jugend wahnsinnig prägend. Also ich glaube, ich habe jede Queen-Platte, mehrere hundert Male wahrscheinlich gehört. Und das war für mich prägend, ne? Madness, ich bin ein ganz großer Madness-Fan auch, also das sind so Sachen, die ich toll finde, aber eben, wie gesagt, auch von den neueren Sachen, deren Titel und Namen ich mir der Bands leider nicht so gut merken kann, wie die Dinge aus den 80ern, finde ich, sind auch mal super schöne und spannende Sachen dabei, also von daher, im Moment entdecken wir gemeinsam oft neue Lieder, was total gut ist, ne? Dass sich meine Tochter aber auch mittlerweile angefixt hat, dass sie auch Dinge aus den 80ern und den 70ern kennen, ne? Also Vielleicht wir hören dann auch schon mal zusammen Boney M. oder ähnliche Dinge mehr. Also das ist auch total spannend und süß zu sehen, wie sie dann einfach auch Bock hat, das auch zu hören, ne? Oder ähnliche Dinge aus der Zeit. Und ich frage sie dann immer, woher kennst du das? Und dann sagt sie immer, Vater, natürlich von dir, ne? Ich habe es dann 100 Mal bei dir hören müssen. Und das, ja, so ein gewisses Eingewöhnen hilft da an der Stelle.
Immer spannend, die Kinder-Eltern-Beziehung. Jetzt finde ich es spannend, dass Sie erwähnt haben, dass Sie Ihre Eltern einen Lebensmittelladen haben. Das heißt, ist ja auch vielleicht ja Glück oder Last zugleich. Sie waren immer bekannt wie ein bunter Hund wahrscheinlich in dem Ort, wo Sie aufgewachsen sind.
In gewisser Weise ja, zumindest meine Eltern. Ne? Ich meine, ich war ja nur der Zögling, aber tatsächlich, das war so und das war natürlich irgendwie auch spannend und natürlich als Kind nimmt man das gar nicht wahr, sondern das ist so die Rolle, die man hat, aber so im Nachgang, ja, mein Vater war einfach auch ein sehr fröhlicher und ein sehr kommunikativer Mensch, das war einfach total schön, auch mit ihm unterwegs zu sein oder im Ort auch unterwegs zu sein und natürlich, ja klar, die meisten kannten meine Eltern beziehungsweise das Lebensmittelgeschäft meiner Eltern und das ja war schon so, dass man irgendwie bekannt war und Höxter ist nun jetzt auch kein Riesenort, sodass dann eben auch die Einzelhändler sich untereinander kannten und das war schon ein sehr, sehr behütetes und ein sehr, sehr wohl situiertes Aufwachsen für mich auch. Und das war auch schön. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und glücklich einfach auch für meine Kindheit, einfach in seinem so ruhigen Umfeld groß geworden zu sein. Vielleicht war das mein Glück, dass ich in einem sehr behutsamen und ruhigen Umfeld aufgewachsen bin, so dass ich heute vielleicht viel Energie habe, auch sehr aktiv und viele Dinge machen zu können, weil das keiner von mir erwartet hat in meiner Jugend.
Sie sind ja aber dann auch raus aus Höxter, viel in Deutschland und in der Welt unterwegs. Ihre erste Professur hatten Sie in München. Wie war das?
Also ich habe ja den Umweg vor allen Dingen über Freiburg gemacht. Ich habe ja in Freiburg studiert und Freiburg war für mich, glaube ich, genau der richtige Schritt, weil Freiburg ist noch halbwegs überschaubar. Das war eine sehr schöne Studenten- und Studierendenlandschaft dort. Das war einfach klasse, dort anzukommen und einfach dort auch im auch durchaus beschaulichen Baden dann sich erstmal vielleicht in die große weite Welt hineinzuschnuppern. Und München war dann tatsächlich nochmal ein total spannender Schritt. Zum einen natürlich, dass ich zum ersten Mal dann selber akademische Verantwortung übernehmen durfte. Das hat einfach total Spaß gemacht. Ich meine, der Weg zur Professur ist ja durchaus, zumindest in Deutschland, ein vergleichsweise langer Weg und dass man dann eben so mit ja, Mitte 30 dann irgendwann endlich erstmal anfängt, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, das war für mich total spannend. Was für mich natürlich völlig, obskur ist das falsche Wort, aber beeindruckend war, ich hatte eben zuerst eine Vertretungsprofessur an der Universität der Bundeswehr hier in München beziehungsweise in Neubiberg und als Zivi, der ich war, ist das natürlich eine etwas komische Situation, wenn man plötzlich vor angehenden Offizieren steht, die auch ein etwas anderes vielleicht Naturell und Weltbild haben als man selbst. Aber es war trotzdem toll zu sehen, was man denkt, wie diszipliniert sie sind. Aber das ist auch einfach auch spannend, in diese Welt einzutauchen. Und ich habe noch nie Studierende erlebt, die A, sportlich so fit waren und die B, so häufig gegrillt haben. Das war immer großartig, auf diesem Campus zu sein und da die Offiziere zu erleben. Also das war für mich einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und es war natürlich auch eine tolle Erfahrung, dann nach München zu gehen und das Bayerische etwas besser kennen und schätzen zu lernen. Also das war eine tolle Wendung in meinem Leben.
Für alle, die den Neubiberger Raum hier in München kennen, Ausflugstipps?
Ja, da ist natürlich das Leiberheim der beste Platz zu sein. Das ist ein großartiger Biergarten hier eben in der Nähe von Neubiberg. Und was ich eben dort schätzen gelernt habe, ist nicht nur die Biergartenkultur und das gute bayerische Bier, sondern dass eben in jedem Biergarten in Bayern oder in München, wie ich es erlebt habe, immer auch ein Spielplatz ist. Und es gibt einfach nichts Besseres, als sich in den Biergarten zu setzen, am Samstagnachmittag sich von der Sonne bescheinen zu lassen und das Kind auf den Spielplatz zu schicken und seine Ruhe zu haben. Für eine kurze Weile natürlich nur, aber das finde ich großartig. Und ich finde, diese Biergärten in München und Umgebung, das ist wirklich ein Kulturphänomen. Also wenn man den Kies unter den Füßen spürt, wenn man die Kastanien hat, wenn man, wie gesagt, diese Wärme hat, wenn man sich sein Bier holen kann, wirklich toll.
Herr Goldschmidt, Wenn Sie an das Wort erfolgreich denken, welcher Mensch, privat oder beruflich, würde Ihnen dann in den Sinn kommen?
Keine einfache Frage und auch eine Frage, die ich, glaube ich, gar nicht mit einem Namen beantworten wollen würde, sondern ich glaube, erfolgreich sind dann Menschen, wenn die das erreichen, womit sie dann zufrieden und glücklich sind. Also ich glaube, man muss kein Rocketstar sein, sondern man muss das erreichen, dass man sagt, das ist doch gut so, wie es ist. Und natürlich gab es Wendungen, natürlich gab es Schicksalsschläge, aber jemand ist, glaube ich, für mich erfolgreich, wenn er das gemacht hat, was er machen wollte. Also dann nenne ich doch einen Namen, manchmal bei meinem Vater würde ich sagen, er hat, glaube ich, das gemacht, was er machen wollte in seinem Leben. Und das finde ich großartig. Und das ist für mich durchaus auch ein Vorbild, das Gefühl zu haben, da anzukommen und nachher zu sagen, das war gut so, wie es ist. Und der eine macht Karriere dort, der andere macht ein Leben für die Familie und ein wieder anderer muss die Welt durchwandern, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube nicht, es gibt nicht den Erfolg oder den erfolgreichen Menschen, sondern ich glaube, den Erfolg, den bereitet man sich selber und man ist dann erfolgreich, wenn man das Gefühl hat, das war ein Erfolg, mein Leben, dann ist man erfolgreich.
War das selbstverständlich für Ihre Eltern, dass Sie zum Studium aufgebrochen sind? Hat keiner erwartet, dass Sie den Lebensmittelladen im Ort übernehmen?
Das hat mein Vater tatsächlich immer gesagt, das war meine Story und ich erwarte von keinem von euch, dass ihr den Lebensmittelladen übernimmt und er hat auch hellsichtig erkannt, dass man gegen die großen Discounter im Zweifel eh auch dann irgendwann nicht mehr konkurrieren kann. Also da war niemals die Erwartung oder der Druck, das zu machen und dadurch, dass ich zwei ältere Brüder habe, die beide auch studiert haben, war das jetzt auch nicht so Ungewöhnliches. Ich meine, etwas schräg fanden sie schon, dass ich dann Theologie studieren wollte, nach dem Motto, man kann ja in die Kirche gehen, aber man muss es ja nicht gleich studieren. Und das fanden sie dann schon etwas ungewohnt, sagen wir es mal so. Man hätte doch gleich was Vernünftiges studieren können. Zum Glück bin ich ja dann noch auf die Wirtschaftswissenschaften eingeschränkt. Aber das war eher, glaube ich, das Ungewöhnliche für meine Eltern, dass ich eben zunächst mal diesen ersten Schritt gemacht habe, dann nach Freiburg zu gehen und katholische Theologie zu studieren.
Und Ihre Geschwister, haben Sie die schon als Pfarrer in der Kirche gesehen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Brüder haben mich durchaus auch immer unterstützt. Und dadurch, dass ich mich selber nie als Pfarrer in der Kirche gesehen habe, glaube ich, hatten sie auch keine Sorgen, wenn ich es mal so nennen darf. Wie eben schon gesagt, also die Theologie war für mich als Wissenschaft total spannend. Und ich hatte einen großartigen Religionslehrer in der Oberstufe, der mit uns tatsächlich eben nicht irgendwelche Bibelstellen hat aufsagen lassen, sondern der uns wirklich eingeführt hat in die Theologie als Wissenschaft. Und dieses Studium ist einfach großartig, weil man einfach so viele unterschiedliche Dinge kennenlernt. Man lernt die Bibelexegese, also macht Literaturwissenschaft, man lernt Religionspädagogik, also macht pädagogische Fragestellungen, man lernt juristische Fragestellungen kennen, man beschäftigt sich mit Liturgie, man beschäftigt sich mit sozialen Fragestellungen, man macht ganz viel Geschichte und das ist einfach ein super vielfältiges Studium, was einem wirklich einen Kosmos eröffnet und darum geht es gar nicht so sehr im Studium natürlich nicht, es geht ja nicht darum, gläubiger zu werden durch das Studium, sondern es geht darum, tatsächlich ein guter Theologe zu werden und ein guter Wissenschaftler zu werden und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich in Freiburg großartige Professoren kennengelernt habe, die mich auch ermuntert haben, auch weiterzugehen, also dass ich dann angefangen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe ich einem Theologieprofessor zu verdanken, Gisbert Gresshake, ein ganz großartiger Dogmatiker. Und mit dem war ich im Gespräch und habe gesagt, ja, was soll ich denn, ich habe Lust noch was weiteres zu studieren, soll ich denn nicht Philosophie machen? Und dann hat er gesagt, na ja, Philosophie, das machen Theologen eigentlich immer. Was wir brauchen gute Ökonomen. Wir brauchen gute Ökonomen und studieren Sie doch Volkswirtschaftslehre. Ja, und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre oder worum es da ging und habe es dann einfach angefangen zu studieren. Und es war toll, es hat Spaß gemacht, das eben sozusagen diesen Ausgleich auch zum Theologiestudium zu machen. Das war immer so ein bisschen wie das Wechseln zwischen verschiedenen Welten, wenn ich aus einer Theologievorlesung kam und dann in die VWL-Vorlesung kam. Ich bin im einen saßen eben Studierende in Birkenstocklatschen. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern waren dann eben noch die angehenden BWLer, wo der Vater dann die Steueranwaltskanzlei hatte. Die sahen ganz anders aus. Und auch dieses Wechselspiel, diese Spannung, das hat, glaube ich, mein eigenes Leben auch wirklich befruchtet, das so in dieser Intensität erleben zu dürfen.
Ich hatte einen Studienkollegen, der hat mich wahnsinnig damit beeindruckt, indem er immer den ersten Satz von Homers Odyssee in Griechisch, Altgriechisch losgelassen hat. Können Sie den?
Nein, da muss ich an der Stelle leider passen.
Wenn Sie die Odyssee von Homer lesen würden, könnten Sie sie heute noch auf Altgriechisch verstehen?
Nein, also da bin ich auch ganz ehrlich, dass das gelingt mir tatsächlich nicht mehr. Im Theologiestudium lernt man ja auch die Koine, also das Griechisch des Neuen Testamentes, also gar nicht die klassische altgriechische Ausbildung. Ich habe auch Hebräisch gelernt, aber die Dinge sind verloren gegangen, weil wenn man es nicht praktiziert, dann bleibt es einfach nicht da. Ich glaube, ich könnte noch, oder ich weiß, ich kann auf Griechisch noch Dinge vorlesen, das wird noch funktionieren, bei Hebräisch funktioniert das auch nicht mehr. Latein, das habe ich eben auch in der Schule schon gehabt und da hängt auch durchaus mein Herz dran, da halte ich mich noch für halbwegs sattelfest, aber ich hoffe nicht, dass mir jetzt noch ein Text vorgelegt wird, den ich jetzt übersetzen soll.
Nein, aber meine Kinder, so viel kann ich verraten, haben alle Latein gelernt. Würden Sie das Ihren Kindern heute auch noch raten?
Ich würde es Ihnen raten, aber Sie werden es nicht machen, weil in der Schule, wo Sie sind, kein Latein angeboten wird. Und ich finde es gut, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ihr müsst Latein lernen. Ich glaube, diesen bildungsbürgerlichen Reflex, ich brauche den nicht und ich hoffe, dass meine Kinder den auch nicht brauchen, sondern ich glaube, wenn die eine gute Schulzeit haben, wenn die das Gefühl haben, das waren Orte, wo ich was lernen konnte, aber vor allen Dingen, wo ich Menschen begegnen konnte, ich glaube, das ist viel wichtiger. Ich denke auch, dass wir wenn ich den generellen Punkt nochmal machen darf, wir auch da eine falsche Debatte haben. Wir haben immer so das Gefühl, unsere Kinder müssen so viel lernen und an Inhalten lernen. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, die sollen lernen zu lernen, die sollen exemplarisch lernen, die sollen problemorientiert lernen. Aber ob ich alle Verästelungen der lateinischen Sprache oder des Kuhmagens kenne, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, sondern wenn die rausgehen und sagen, ich fühle mich gewappnet fürs Leben, ich weiß, wohin ich möchte, und dann kann man doch anfangen, beginnen mit der Oberstufe, dann im Studium, dann tatsächlich anfangen, in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, wir müssen davon auch wirklich wegkommen, weil die Welt wird weniger überschaubar und es sind so viele Dinge, die man eigentlich können müsste, die man aber gar nicht in einer Schulzeit erlernen kann, sodass wir wirklich überlegen müssen, wie können wir das vielleicht auch anders organisieren, wie können wir das so machen, dass Jugendliche eher das Bock darauf haben zu lernen und sich ihre Dinge suchen, als zu meinen, wir müssen denen Dinge vorgeben. Da hat sich auch schon einiges geändert, aber ich glaube, da ist auch noch ein Stück Wegstrecke zu gehen.
Vor dem Ausbruch der Pandemie war die Jugend ja stark bei Fridays for Future und auch in Klimafragen engagiert und organisiert. Das ist jetzt alles ein Stück zurückgefahren, eben weil wir uns so auch sozial nicht mehr begegnen konnten. Auch auf großen Freitagsdemonstrationen wie die neue nachfolgende Generation nach mir und Ihnen auch die Welt sieht und angeht. Ein Thema ist ja auch immer Gerechtigkeit dabei und die Klimafrage spielt ja auch in Ihrem Buch eine Rolle. Herr Goldschmidt, muss die Welt gerechter werden?
Die Welt muss immer gerechter werden, bloß die Frage ist, was bedeutet Gerechtigkeit und wie können wir die tatsächlich auch fassen? Ich glaube, ein wesentlicher Teil von Gerechtigkeit ist, dass wir Chancengerechtigkeit haben. Und Chancengerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, tatsächlich das Leben zu führen, was er führen möchte. Und wenn wir massive Einschnitte bekommen werden, die werden wir bekommen mit Blick auf die ökologische Fragestellung, dann müssen wir eben schauen, wie können gerade diejenigen, die vielleicht sozioökonomisch nicht so gut gestellt sind, tatsächlich Möglichkeiten bekommen. Wir müssen die ökologische Frage immer mit der sozialen Frage zusammendenken. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage der Gerechtigkeit. Ich glaube eben, Gerechtigkeit ist eben kein feststehendes Konzept, sondern Gerechtigkeit ist eben wirklich in unserer modernen Gesellschaft vor allen Dingen auszurichten an Chancengerechtigkeit, an Befähigung, auch vor allen Dingen daran, wirklich am Schicksal des je Einzelnen teilnehmen zu wollen und ihm im Blick zu haben, dass wir eben nicht sagen, na ja, im Durchschnitt stimmt das schon irgendwie, sondern dass wir für jeden Einzelnen tatsächlich auch da sind und ihm, soweit es möglich ist, Chancen zu ermöglichen. Das gilt im Kleinen, aber natürlich, wir müssen auch auf globaler Ebene schauen, wie können wir tatsächlich dort Chancengerechtigkeit ermöglichen. Wenn wir sehen, wie schwierig die Situation in Subsahara-Afrika ist und wenn ich jetzt sozusagen die ganz andere großen Perspektive mal aufmache, dann ist es schon erstaunlich, wie wenig Leute genau das im Blick haben und sehen, dass es wirklich eine genuine Frage von Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit ist, dort Menschen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Wenn man sieht, das ist ein Kontinent, Das Durchschnittsalter des afrikanischen, also Kontinents, das von Subsahara-Afrika, ist 18. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Lebenswelt, nicht nur was die natürliche und geografische Umgebung angeht, sondern einfach, was einfach auch Gesellschaften angeht. Und wir leben dort leben Gesellschaften, wir werden uns verdoppeln, was die Einwohnerzahl in Subsahara-Afrika angeht. Und dort zu überlegen, wie kann denn Gerechtigkeit aussehen? Wie können wir denn hier Chancengerechtigkeit ermitteln? Wie können wir Menschen befähigen? Wie können wir den Menschen auch eine Chance geben, ein gutes Leben zu leben? Ja, das sind dann vielleicht doch Fragen von Gerechtigkeit.
Ihr Mitautor des Buches, Stefan Wolf, hat ganz offensiv geschrieben, manchmal konnte er sie während der Schreibphase nicht erreichen, weil sie einer Science-Fiction-Serie hinterhergehangen sind. Herr Goldschmidt, was haben Sie sich da angeschaut?
The Expanse, das war, ich glaube, es sind 54 Folgen Science-Fiction, die man sehen kann, aber nicht gesehen haben muss. Aber manchmal hat sie ja so eine Folge, das kennen wir alle, solche Serien haben einfach so eine Sogwirkung. Und ich bin tatsächlich etwas anfällig, was Science-Fiction-Serien, Science-Fiction-Filme angeht. Also ich würde jetzt, wie gesagt, nicht sagen, dass es eine großartige Serie war, sondern es war eine großartige Serie, um mich davon abzuhalten, am Buch zu arbeiten. Und das war sicherlich einer der Ausflüchte, die ich dann gesucht habe. Also ich suchte dann die Ausflucht in die Weiten des Alls. Und das war eine Möglichkeit, und die war durchaus eben auch ganz spannend, und da ging es auch vor allen Dingen um soziale Konflikte, aber ich habe das jetzt nicht als Sozialstudie gesehen, sondern als Berieselung und die Möglichkeit einfach die Gedanken vielleicht woanders aufzuhängen und vielleicht einfach auch mal Abstand zu gewinnen von den alltäglichen Dingen.
Wunderbar, dann landen wir jetzt mit den Füßen wieder auf der Erde. Herr Goldschmidt, ich danke Ihnen dafür, dass Sie Ihre Ideen und Ihre Impulse mit uns geteilt haben, uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Mal schauen, ich glaube, Gulasch wäre ein gutes Rezept für mich am Wochenende, und auf einen Markt könnte ich tatsächlich mal wieder gehen, während ich auch mal mit den Kindern in der Küche singe und schaue, dass wir alle eine gute Zeit miteinander haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns hier waren und Ihre Ideen mit uns geteilt haben.
Sehr gerne. Und wichtig bei Gulasch, nicht genauso viel Zwiebel wie Fleisch. Das ist ganz entscheidend, und dann wird es gelingen. Vielen Dank. Ich habe viel Spaß an dem Gespräch gehabt. Dankeschön.
Das war der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich darf diesen Podcast hosten. Mehr von Nils Goldschmidt und vor allen Dingen zu seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mehr zu dem Buch Kippmomente, das beim Herder Verlag erschienen ist, erfahren Sie in den RHI-Kontexten mit Martin Michael Lang. Dort spricht der Geschäftsführer mit Nils Goldschmidt über Ungleichheiten in Gesellschaften, die anhand von konzeptuellen Ideen wie den Kippmomenten gelöst werden können. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Lassen Sie gerne eine Bewertung da. Und in 2 Wochen kommt meine nächste Folge.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!